Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Nach 2,5 Monaten im Amt hat der schwarz-rote Berliner Senat den Doppelhaushalt für die Jahre 2024-2025 verabschiedet. Die Rücklagen des Landes sollen vollständig ausgegeben werden, berichtet RBB-Reporterin Sabine Müller.
Die Verhandlungen waren anstrengend, sagt der regierende Bürgermeister Kai Wegner. Aber mit dem Ergebnis zeigt er sich hochzufrieden.
Es ist ein Chancenhaushalt und es ist ein Zukunftshaushalt.
Als Schwerpunkte nennt Wegner Bildung, Ausbau der Sicherheit, mehr Investitionen in Polizei und Feuerwehr, starke Wirtschaft und mehr soziale Sicherung. Gut 38,6 Milliarden Euro Ausgaben sind im nächsten Jahr geplant, 2025 dann knapp 40 Milliarden. Weil das deutlich mehr ist, als an Einnahmen reinkommt, griff der Senat zu einem Mittel, das Finanzsenator Stefan Evers poetisch so umschreibt.
Also insofern haben wir quer durch den Garten der Landesrücklagen jetzt spazieren müssen, um all das in Anspruch zu nehmen, was es erforderlich braucht.
Weniger poetisch ausgedrückt heißt das, der Senat will die kompletten finanziellen Rücklagen des Landes in Höhe von 4,6 Milliarden Euro aufbrauchen, um den Haushalt in der geplanten Form zu finanzieren.
Die Wünsche sind groß gewesen, sowohl aus den Senatsressorts als auch aus den Bezirken,
sagt Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey. Letztlich bekommen nun alle mehr Geld, die Bezirke ebenso wie die Senatsressorts. Bei letzteren gibt es allerdings deutliche Unterschiede in den Zuwächsen. Bei Gesundheit und Kultur etwa steigen die Etats nur leicht. Besonders groß ist der Anstieg dagegen bei Arbeit, Soziales und Integration sowie der Verkehrsverwaltung. Das Geld für den Radwegeausbau werde übrigens nicht gekürzt, betonten Wegner und Evers. Das seien Falschmeldungen gewesen. In den nächsten beiden Jahren sollen in Berlin knapp 2300 neue Personalstellen geschaffen werden, vor allem bei Polizei und Staatsanwaltschaft. Von den Oppositionsfraktionen im Abgeordnetenhaus kam in ersten Reaktionen scharfe Kritik an dem Entwurf, vor allem daran, dass die Rücklagen komplett aufgebraucht werden.
Und wir dann eben in 2 Jahren gar kein Geld mehr zur Verfügung haben, falls es wieder schlechtere Steuereinnahmen geben würde oder andere Probleme auf uns zukommt.
So der grüne Fraktionschef Werner Graf. Wenn der Haushaltsentwurf nach der Sommerpause im Parlament beraten wird, sind heftige Auseinandersetzungen garantiert.
RBB-Reporterin Sabine Müller. Beschleunigte Verfahren wünschen sich einige Politiker, wenn es gegen blockierende Klimaaktivisten geht. Aber nicht jeder Fall eignet sich für den schnellen Prozess, entschied eine Richterin am Amtsgericht Tiergarten. RBB-Gerichtsreporter Ulf Morling.
Die Akte ist ganz schön dünn, sagte die Amtsrichterin, die den ersten Berliner Fall eines beschleunigten Verfahrens gegen einen 34-jährigen Klimaaktivisten verhandelte. Der Student der Ökogeologie schwieg an der Seite von 3 Verteidigern. Er soll am 11. November letzten Jahres bei einer Straßenblockade der letzten Generation mit ungefähr 50 anderen beteiligt gewesen sein, am Frankfurter Tor in Friedrichshain, ohne sich festzukleben. Die Anklage spricht sehr unkonkret von, Zitat, einem Rückstau mehrerer Fahrzeuge. Die angeklagte gemeinschaftliche Nötigung vor 8 Monaten sollte beschleunigt verhandelt werden, wie es auch von einzelnen Politikern wie dem regierenden Bürgermeister Kai Wegner in einem Zeitungsinterview erwähnt wurde. Doch die Richterin stoppte das beschleunigte Verfahren, nachdem der Angeklagte schwieg zu den Tatvorwürfen und ein erster damals eingesetzter Polizist ausgesagt hatte. Gerichtssprecherin Lisa Jani.
Das Verfahren wurde ausgesetzt, weil das Gericht zu dem Ergebnis gekommen ist, dass sich diese Verhandlung nicht für die Durchführung im beschleunigten Verfahren eignet. Es hat sich nach Anhörung eines ersten Polizeizeugen ergeben, dass nicht nur die Akte unvollständig ist in diesem Fall, auch der Zeuge konnte sich an bestimmte Aspekte nicht mehr erinnern.
Erst im Juni hatten Staatsanwaltschaft und das Amtsgericht Tiergarten die organisatorischen Voraussetzungen geschaffen, um beschleunigte Strafverfahren auch gegen Klimaaktivisten durchführen zu können. Bereits Anfang Mai hatte dagegen das Kammergericht entschieden, dass gerade im Fall der Nötigung durch Straßenblockaden fallspezifisch jede individuelle Schuld zu prüfen sei. Genau dies sah die Amtsrichterin heute nicht als gegeben an, Verteidiger Tobias Krenzel nach dem Ende des Prozesses.
Man muss ganz klar sagen, also die Staatsanwaltschaft ist damit schon gegen die Wand gefahren. Also wenn ich mal so ein Bild bemühen kann, da können wir nicht sagen, nur weil es viele Blockadeaktionen gibt, können wir jetzt einmal mit dem Schwamm drüber wischen und sagen, wir beschleunigen das alles bis zum Gehtnichtmehr. Wir müssen uns jeden Einzelfall genau angucken und gerade wenn Grundrechte betroffen sind, hier die Versammlungsfreiheit, also müssen wir auch ganz genau hinschauen.
Nach dem Aussetzen des Prozesses müssen jetzt Nachermittlungen zu wichtigen Fakten der Blockade wie zu der Länge und der Dauer des Staus erfolgen, in dem die Autofahrer stehen mussten. Dann wird in einem ganz normalen Prozess verhandelt, ohne verkürztes Verfahren. Insgesamt 25 Verfahren will die Staatsanwaltschaft derzeit im beschleunigten Verfahren verhandeln.
RBB-Gerichtsreporter Ulf Morling. Nach Brandenburg, da wurde der Vorschlag für ein Mobilitätsgesetz präsentiert. Er geht zurück auf die Volksinitiative Verkehrswende Brandenburg jetzt, die vor 2,5 Jahren erfolgreich Unterschriften gesammelt hatte. RBB-Reporterin Amelie Ernst über den Gesetzentwurf.
Das ganze Land habe man im Blick bei diesem allerersten Brandenburger Mobilitätsgesetz und erstmals auch alle Verkehrsteilnehmer gleichermaßen, betont Grünen-Fraktionschef Benjamin Raschke.
Wir wollen es ermöglichen, dass man im ländlichen Raum auch die Option hat, verschiedene Verkehrsträger nutzen zu können und nicht auf das Auto angewiesen sein zu müssen. Viele Menschen können oder wollen das ja auch gar nicht.
Bessere Takte, mehr Verbindungen und Reaktivierung statt Stilllegung von Bahnstrecken, so gibt es das neue Gesetz vor. Nicht mehr die Nachfrage bestimme das Angebot, sondern ein attraktives Angebot sorge für neue Nachfrage, beispielsweise bei der Bahn, so Fritz Viertel vom Verkehrsclub Deutschland. So soll der Anteil von Bahn und Bus, Rad- und Fußverkehr auf mindestens 60% bis 2030 steigen. Straßen für Autos dagegen werden, wenn, dann modernisiert und nur noch in Ausnahmefällen neu gebaut. Außerdem soll künftig jeder fünfte Weg in Brandenburg mit einem Fahrrad oder E-Bike zurückgelegt werden, vor allem die kurzen Strecken.
Die Wege unter 10 Kilometer in Brandenburg, die heute mit dem Auto zurückgelegt werden, das sind 60% der Wege. Die Menschen möchten gerne öfter das Fahrrad nutzen, man muss ihnen nur die geeignete, sichere, attraktive Infrastruktur anbieten. Das ist unsere Überzeugung.
Sagt Christian Wessel vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub. Um mehr Radverkehr zu erreichen, soll es künftig ein zentral geplantes Radwegenetz für Brandenburg geben. Obwohl oder vielleicht auch gerade weil das Mobilitätsgesetz vor allem langfristige Ziele vorgibt, aber keine konkreten Summen oder einzelne Maßnahmen, zeigt sich die Kenia-Koalition geschlossen zufrieden mit dem Entwurf, so auch CDU-Fraktionschef Jan Redmann.
Ich möchte an der Stelle darauf hinweisen, dass dieses Gesetz, so wie es jetzt vorliegt, wie ich finde, ein Musterbeispiel dafür ist, wie man Klimaschutz richtig macht. Nämlich nicht in erster Linie mit Verboten, sondern mit der Verbesserung der Attraktivität, mit der Schaffung von zusätzlichen Möglichkeiten, mit dem Schaffen der Voraussetzungen dafür, dass Menschen freiwillig, weil es für sie eben aus verschiedenen Gründen günstiger ist, auf klimafreundliche Optionen umzusteigen.
Attraktive Angebote statt Verbote, das kann funktionieren. Allerdings nur, wenn sich die Landtage und Landesregierungen in den kommenden Jahren an diese allgemeinen Vorgaben gebunden fühlen und sie auch konkret umsetzen.
Künftige Mobilität in Brandenburg, darüber berichtete Amelie Ernst. Bernau boomt. Die Einwohnerzahl des Städtchens nördlich von Berlin hat sich in den letzten 20 Jahren nahezu verdoppelt auf mehr als 42.000. Jetzt wird ein neuer Ortsteil gebaut. Die Gartenstadt für 4.000 Menschen entsteht auf dem Gelände des ehemaligen Heeresbekleidungsamtes. RBB-Reporter Tobias Hausdorff.
Das Heeresbekleidungsamt hatten zuletzt die Sowjets bis 1991 genutzt. Seitdem steht es leer. Auf 40 Hektar soll hier ein ganzer Stadtteil entstehen, mit Schulen, Kitas, Ärztehäusern und Gewerbe. Dazu gäbe es Diskussionen in Bernau, sagt Bürgermeister André Stahl.
Dort eine sinnvolle Nachnutzung, auch unter Berücksichtigung der Denkmalschutzaspekte für die dort noch vorhandenen Gebäude zu suchen, das war eine schwierige Aufgabe für die Stadtverordneten.
Für die Stadt und das Gelände sei es aber eine sinnvolle Entscheidung gewesen, sagt er. Die Zahl der Wohnungen hat die Stadt reduziert. 2000 sind vertraglich mit dem Investor Nordland GmbH vereinbart. Gerald Breschke, Nordland-Geschäftsführer, sagt:
Aufgrund der Situation am Immobilienmarkt werden voraussichtlich der allergrößte Teil Mietwohnungen.
Breschke geht trotz gestiegener Baukosten weiterhin von einer Gesamtinvestitionssumme von 850 Millionen Euro aus. Andere Kosten seien gesunken. Nach Fertigstellung, geplant 2033, können jedoch noch Kosten kommen. Beim fertigen Bauprojekt Pankebogen, dem Nebenamt, gibt es Regressansprüche. 300 bis 400 Mängel sind bei den etwa 800 Wohnungen dort unerledigt, sagt Investor Breschke auf Anfrage. Zehntausende seien aber behoben.
Wenn Sie solch eine Wohnung abnehmen und da findet der Abnehmende 10 Mängel bei einem Bauwerk, dann ist das nichts.
Die Regressansprüche am Pankebogen würden die Entwicklung der Gartenstadt aber finanziell nicht beeinträchtigen. Das seien zwei vollkommen getrennte Geschäfte, sagt er. Ein altes Gebäude und 3 Neubauten sind immerhin fast fertiggestellt.
Tobias Hausdorff über Bernaus künftigen Stadtteil Gartenstadt. Zum Abschluss noch ein Schlaflied. Sag mir, wie viel Fischlein schwimmen in dem Sea Life Aquarium. 2-mal im Jahr wird da nämlich durchgezählt. Wassertierinventur. RBB-Reporterin Juliane Kowolik wollte wissen, wie das geht, das Zählen bei all dem Fischgewusel.
Heute gab es Unterstützung. Die 3a der Heinz-Galinski-Schule aus Charlottenburg war dabei.
1, 2, 3, 4. Ich hab 4.
Ich hab 4.
Guck mal, oh mein Gott, guck mal.
Bei sehr schnellen Fischen und auch bei den großen Schwärmen, zum Beispiel bei den Brassen, die ja auch über den Besuchern, über den Köpfen in den Aquarien schwimmen, werden Fotos gemacht und die werden dann im Nachhinein am Computer ausgezählt. Aber bei größeren Tieren, etwa die Muränen oder die Oktopoden, die wurden einfach hinter der Scheibe gezählt. Insgesamt leben jetzt offiziell 2.987 Tiere im Sea Life. Das hat die Inventur ergeben. 124 Arten sind das. Und manche Tiere wurden sogar gewogen und gemessen. Und die offiziell längste Bewohnerin ist ein Glatthaiweibchen mit 1,13 Meter. Und das schwerste Tier ist ein Marmorrochen mit knapp 8 Kilogramm. Und eine der 5 Biologinnen, die hier die Inventur durchgeführt hat, die erzählte mir, große Überraschung gab es eigentlich nicht. Man beobachte ja jeden Tag die Tiere und wisse einfach, welche Tiere in den letzten 6 Monaten verstorben sind, welche neu dazugekommen sind.
RBB-Reporterin Juliane Kowolik über die Fischinventur im Sea Life Berlin-Mitte. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Diese Zusammenfassung gibt es als werktäglichen Podcast in der ARD-Audiothek oder auf rbb24inforadio.de.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.